Ich habe hier eine Jahreszahl eingeblendet. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Nicht, weil Amalia und ich als Journalisten angefangen haben, sondern weil in 1979 sehr viel passiert ist. Man kann von einer Zeitenwende reden. Zunächst einmal 1. Februar 1979. Khomeini kehrt nach Iran zurück. Die Amerikaner sind endgültig ausgebeutet worden und von da an beginnt der große Konflikt zwischen USA und Iran. Iran hat die Besitzungen der Amerikaner verstaatlicht und die Amerikaner haben dann Sanktionen verhängt über Iran, die auch heute noch in Kraft sind. Eskalation 4. November 1979, die amerikanische Botschaft wird gestürmt und die Botschaftsangehörige in Teheran werden festgenommen, werden Geisel genommen. Es dauert 444 Tage lang. Es war ein Zusammenbruch der internationalen diplomatischen Ordnung. Und dann in Weihnachten, am Weihnachtstag 1979, das ist eine Aufnahme der Brücke bei Temnis im Norden Afghanistan, Einmarsch der sowjetischen Truppen. Das hat eine Schockwelle ausgelöst im Westen. Um das zu verstehen, muss man sehen, die Sowjetunion war plötzlich da. Und von da nach da sind es Luftlinie 500 Kilometer. Das heißt, plötzlich waren die Sowjets potenziell ganz in der Nähe von Hormuz. Hormuz hatte damals, man transportierte 45% des Öls durch Hormuz. Heute sind es, glaube ich, noch 42%. Wir haben es vorgestern gehört. Toby Matthiessen hat heute Morgen den Dofa-Krieg im Süden Omans erwähnt. Die Kommunisten, also die Sowjetunion indirekt, versuchte in den 70er Jahren nach oben zu kommen, auch um Hormuz zu erreichen. Ist nicht gelungen. Und jetzt waren sie plötzlich Weihnachten 79 da. Eine Schockwelle. Um die Bedeutung genau abzuschätzen, müssen wir jetzt auch ein klein wenig in die Geschichte gehen. Kurz in die Geschichte, wie Uli Schmidt heute Morgen gesagt hat, um dann nachher angestrengt in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen. Die Geschichte ist das sogenannte Great Game. Wir haben das an verschiedenen Runden schon erwähnt. Das ist im Wesentlichen der Kampf zwischen das russischen Reich um Indien. Und Indien war damals die Verheißung im 18. Jahrhundert, die Verheißung des großen, großen Reichtums. Später ist das große Reichtum eben nach Westen gegangen, das Öl. Aber damals war das Öl noch nicht bekannt, die Existenz von Öl, die Bedeutung von Öl. Aber Indien war der große Einsatz. Unter Zar Peter hat es angefangen, das hat eigentlich nie aufgehört. Wenn man jetzt das Gebiet noch mal genauer ansieht, es ist eine ganz grobe ethnische Karte. Hier sind die Balutschen, ein unbekanntes Volk. Es sind wenige Flüchtlinge, die gehen vor allem nach Deutschland. Aber die Balutschen sind ein ganz großes Volk, wie die Kurden, ohne eigene Nation. Hier die Pashtunen und hier die Punjabis. Es ist keine Nation. Afghanistan. Es wurde eine Nation, es musste eine Nation werden, weil es ein Pufferstaat werden sollte. Ende des 19. Jahrhunderts, in 1894, hat ein Gouverneur der britischen Verwaltung Indiens, Sir Mortimer Durand, die sogenannte Durand-Linie gezogen. Das sei eine strategische Linie. Ist hier ein bisschen verschoben, es geht aber genau der Grenze nach. Die rote Linie ist verschoben, aber glaub mir, diese rote Linie ist auch heute noch in Kraft. Das war eine strategische Linie, die quer durch dieses ethnische Gebiet lief. Eine ähnliche Geschichte wie die Sykes-Picot-Linie in Linien oder Grenzen im Nahen Osten wurde hier gezogen, um den potenziellen Angriff des Russischen Reiches zu widerstehen. Diese Geschichte, es hat unendlich viele Kriege und Konflikte gegeben, ich werde nicht darauf eingehen, diese Linie wurde plötzlich wieder eine ganz heiße Linie im Kalten Krieg. 1979 war der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt und dann plötzlich war das die Linie zwischen Ost und West, zwischen Warschau-Pakt und NATO oder West-Ost-Konflikt. Die Besatzung Afghanistans durch die Sowjetunion war eine verheerende Geschichte, aber man muss immer auch wissen, dass vorher schon ein Bürgerkrieg angefangen hatte zwischen Kommunisten und Nichtkommunisten, zwischen Kommunisten und vor allem Mujahideens, also die islamischen Kämpfer. Es war also 1979 nicht so, dass die Sowjetunion einmarschiert ist und den Frieden kaputt gemacht hat. Das war es nicht. Aber es wurde noch viel, viel schlimmer. Es war eine Besatzung, die Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat und das Land kaputt gemacht hatte. Jalosai, Flüchtlingslager, das größte Flüchtlingslager in den 80er Jahren. Das sind Bilder aus 2003. Jalosai war auch damals noch das größte Flüchtlingslager der gesamten Umgebung. Viele Hunderttausende von Menschen waren da. Das ist auch, wo ich das erste Mal in diesem Grenzgebiet war. Mitte der 80er Jahren hat der Westen eine Strategie begonnen. Und die Strategie wurde eigentlich vorangetrieben von diesem Herr. Turki bin Faisal, Sohn des Königs Faisals, der Geheimdienstminister zwischen 1977 und 2001. Der Geheimdienstminister von Saudi-Arabien. Der zweitmächtigste Mann im Königreich. Zusammen mit Saudi-Arabien, haben die CIA auf den Geheimdienst Pakistans, den ISI, eingewirkt. Der ISI hat eigentlich nur ein einziges Ziel gehabt. Das ist der Einfluss Indiens zu beschränken. Pakistan, die pakistanische Führung, der Geheimdienst, Staat im Staat, war in der festen Überzeugung, dass Indien versuchen würde, Afghanistan einzunehmen, indem Indien mit der Sowjetunion zusammenarbeiten würde, um dann Pakistan in die Zange zu nehmen. Auch heute noch ist die Hauptangst Pakistans ist Indien. Alles andere ist unwichtig. Also hat es eine Allianz gegeben, die CIA, Turki bin Faisal und die ISI. Es war eine unheilige Allianz, die mindestens so verheerend gewirkt hat wie die sowjetische Besatzung. Und die Zusammenarbeit sah so aus, diese Kinder zu instrumentalisieren. Es wurden mit saudischer Hilfe an die 10.000 Medresen, also Koranschulen im Grenzgebiet Afghanistan und Pakistans gegründet, um diese Kinder zu indoktrinieren. Auf Pashtunisch heißt Schüler Talib. Und so sind die Taliban entstanden. Und jetzt möchte ich eine Lanze brechen für diese Kinder, für diese Jugendlichen, vor allem jugendliche Männer. Also es waren die Mädchen, waren nicht in den Koranschulen. Für sie war der Islam, dieser islamische Grundgedanke von Gerechtigkeit, das war etwas ganz, ganz Revolutionäres, das war etwas ganz Neues und das passt sehr gut zu dem, was Reinhard Schulze heute Morgen gesagt hat. Es war die Verheißung einer Ordnung, einer neuen Ordnung für sie, weil bis dahin war Afghanistan wirklich, es war verheert worden durch die Es war die Verheerung des Bürgerkrieges und der Besatzung. Und die ganz strenge, rigorose von den Wahhabiten aus Saudi-Arabien auch noch beeinflussten Koranschulen boten dennoch eine Art von Halt, eine Art von etwas Neuem. Die Taliban wurden, wie gesagt, von Saudi-Arabien und ISI und CIA unterstützt. Bis 1985 ging der Kampf nicht sehr gut aus für die muslimischen Freiheitskämpfer, für die Taliban. Und dann haben die Amerikaner dieses Gerät, das Stinger, ich muss immer schauen, FM-92, mehrere hundert Stück nach Afghanistan transportierten. Nach 2 Tagen Ausbildung kann ein einfacher Taliban, kann ein Helikopter oder ein niedrig fliegendes Transportflugzeug runterholen. Es sind insgesamt 220 Flugzeuge sind so abgestürzt, und das läutete eigentlich den Anfang des Endes der sowjetischen Besatzung ein. Und wir wissen, dass dieses Debakel auch maßgeblich für den Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen hat. 1989 lag das Land das war das absolute Chaos. Die Taliban kamen zurück nach hier in Kandahar. Ihr seht, es ist nicht unbedingt eine Feriendestination. Von hier aus haben die Taliban ihr Siegeszug begonnen. 1996 beherrschten sie bereits dieses Gebiet. Im Norden noch die Usbeken und im Nordosten die nördliche Allianz unter Ahmad Shah Massoud. Das war die Lage in Mitte der 90er Jahre, 96. 2000 sah es dann anders aus. Da wurde noch gekämpft. Das ganze Gebiet wurde kontrolliert von Taliban, und nur noch die nordöstliche Allianz war da, die aber gute Beziehungen hatte zu Indien und zu Iran. Und Russland spielte da noch keine große Rolle. Aber das bedeutete, dass der ISI, die immer gesorgt hat, dass von unten die Taliban versorgt wurden, nicht mit der nordöstlichen Allianz zusammenarbeiten konnte. Wieder so eine Allianzgeschichte, kurzsichtiges Denken. Mitte der 90er Jahren ist da noch etwas passiert, was von große Bedeutung für die Welt, für unsere Welt war. Osama bin Laden hat sich hier niedergelassen mit seiner Qaida. Und man kann sagen, dass Osama bin Laden hat die Taliban radikalisiert. Es waren radikal konservative Muslime, keine Frage. Aber die politische Dimension, dass sie nämlich gegen die Amerikaner waren, dass die Amerikaner Hauptfeind aller Muslime seien, das wurde erst von der Qaida reingebracht. Die Qaida hat sich niedergelassen und war von Anfang an auch kontrolliert. Es gab Beziehungen zu diesen Herr, den wir vorher schon gesehen haben. Die Qaida ist dennoch nicht das Resultat nicht das Produkt des saudischen Regimes. Es ist aber das Resultat ihrer sehr aggressiven und radikalen Politik. 1998 gab es der erste große Angriff der Qaida in Ostafrika, in Nairobi. Die amerikanische Botschaft wurde zerstört, mehr als 440 Tote und unendlich viele Verletzte. Da wusste Türki bin Faisal bereits, dass da etwas ganz Schlimmes erreicht war. Und auch die Amerikaner haben dort plötzlich gesehen, die Qaida und Taliban, das zusammen ist eine hochgefährliche Verbindung. Und von da an, das hat Turki bin Faisal auch gesagt, hat er angefangen zu versuchen, den Geist wieder in die Flasche zu kriegen. Es ging aber nicht. Es hat sich verselbstständigt, weil der ISI ganz eine andere Agenda hatte. der pakistanische Geheimdienst schaute wie gewohnt und wie auch heute noch nur nach Indien und hat nichts mit Saudi-Arabien mehr zu tun zu haben wollen. Und so entwickelte sich da etwas ganz Gefährliches. Ich habe vorher noch die Karte gezeigt, die nordöstliche Allianz. Die hat sich halten können. Hier ist Ahmed Shah Mahmud, der seinen Sohn in einen Helikopter hilft. Am 9. September 2001 melden sich Journalisten bei der Führung, bei seiner Führung im Hauptquartier, für ein Interview. Es waren aber keine Journalisten, es waren Terroristen. Shah Mahmud wurde umgebracht und die Führung auch. Und die einzige Kraft in Afghanistan, die noch militärisch etwas gegen Qaida und Taliban hätte unternehmen können, war von da an ausgeschaltet. Zwei Tage später geschah das. Und jetzt noch ein Bild, was ihr kennt. Khashoggi war ein enger Mitarbeiter von Turki bin Faisal. Gleichzeitig sympathisierte er mit den Muslimbrüdern. Was hat Turki bin Faisal, der zwei Wochen bevor das passierte, zurückgetreten ist, was hat Turki bin Faisal gewusst? Was hat Khashoggi gewusst? Ich kann es nicht beantworten. Ich will keine Verschwörungen herbeizaubern, die es vielleicht gar nicht gegeben hat. Aber es ist eine Tatsache, dass zwei Wochen vor 9/11 Turki bin Faisal zurückgetreten ist, dann später wieder interessanterweise zurückkam. Und zwar etwa 10 Jahre später wurde er Botschafter Saudi-Arabiens in Washington. Jetzt muss man fragen, Turki bin Faisal hat direkt mit Al-Qaida paktiert, hat verhandelt, hat versucht, den Geist wieder in die Flasche zu bringen. Wenn jetzt einer von uns auch nur indirekt etwas mit Qaida zu tun haben, wird man bestimmt nicht Botschafter in Washington. Es ist merkwürdig. Es ist nicht zu erklären, was da passiert ist. Und wir können es leider von ihm auch nicht mehr hören. Tatsache ist aber, dass nach Afghanistan und nachdem Bush den Krieg gegen den Terror losgetreten hatte, ein Krieg, wo ich dann auch darüber berichtet habe fürs Fernsehen, ist die Qaida gestärkt nach Westen gekommen, nach Irak. Und das muss man wieder sehen. 2003 war im Rahmen des Krieges gegen den Terror, haben die Amerikaner und die Engländer sind in Irak einmarschiert. Amalia und ich haben darüber berichtet, wie damals im April in Fallujah die Amerikaner einmarschiert sind und wie sie da alles sich getobt haben und nichts anderes erreicht haben, als dass die gesamte sunnitische Elite, die früher von Saddam Hussein gebraucht wurde, plötzlich in den Untergrund gegangen ist und von dort zur Al-Qaida gekommen ist. Es hat einen großen Transformationsprozess gegeben. Aus Qaida wurde dann IS. Aber man kann schon sagen, dass der IS in Irak maßgeblich vom Geheimdienst und Sicherheitskräften von Saddam Hussein bemannt wurde. Es war eine Geheimarmee, die sich da plötzlich neu entwickelt hatte. Ich nenne die ganze Kette eine Verkettung des Bösen. Und das sieht man überall wieder. Die Gewalt erzeugt neue Gewalt, der Terror erzeugt neuen Terror. Wir wissen alle, dass der Qaida bzw. die Qaida ähnliche Strukturen den Wunsch hatten, offenbar auch noch Territorium zu bekommen. Und das wurde dann der sogenannte IS oder Islamische Staat, der dann im Rahmen der Folgenerscheinungen des Frühlings, des arabischen Frühlings in Syrien sich breit gemacht haben und immer noch dort sind und immer noch in Irak sind. Meldungen, dass der IS besiegt sei, das sind absoluten Quatsch. Ein kurdischer Kommandant hat gesagt, wären sie im Untergrund geblieben, hätten wir sie nie besiegen können, besiegen zwischen Anführungen. Sie waren so dumm, um an die Oberfläche zu kommen. Da konnten wir etwas gegen sie unternehmen, jetzt sind sie wieder im Untergrund. Und der al-Baghdadi hat sich ja gestern gemeldet. Es gibt noch etwas, was eigentlich die Fortsetzung dessen ist, was Reinhard Schulze heute gesagt hat, oder Ergänzung vielleicht, zum arabischen Frühling. Und es wurde ja auch die Frage aufgeworfen, ist das vielleicht gesteuert von irgendwelchen? Und es gibt mit Sicherheit bei allen Entwicklungen immer auch Trittbettfahrer. Aber man muss etwas sehen, was im ganzen arabischen Raum, auch in Iran und in der Türkei passiert ist. In den letzten 40, 50 Jahren haben diese Staaten, sie sind gescheiterte Staaten, wie es oft heißt, gleichzeitig haben sie aber Gesundheitsversorgung und Ausbildung vorangetrieben. Es ist ein Versprechen entstanden, ein Versprechen zur Teilhabe oder zur Integration. Und dieses Versprechen ist aber nie eingelöst worden. Dies hat aus meiner Sicht diese enorme Spannung ausgelöst, die dann in 2011 ausgebrochen ist. Man kann das statistisch belegen. Das ist das Versprechen der Alphabetisierung. Und ihr seht, zwischen 1976 und 2011, wie die Alphabetisierung von Frauen, und das ist ein sehr wichtiger statistischer Faktor, nicht die Gesamtalphabetisierung, wie die zugenommen hat in all diesen Ländern. Man sieht sogar in Ägypten 65%, Jordanien noch viel mehr, Türkei auch. Also wenn die Türkei versiegt, zwischen 45 in etwa, wo wir dort angefangen haben, über die Türkei zu berichten, das ist eine enorme Zunahme. Die Frauen, die Zugang zur Schrift haben. Und gleichzeitig ein anderes Versprechen, die Mortality Rate geht in der gleichen Zeitspanne enorm zurück. Nochmals zurück, Afghanistan befindet sich immer noch ungefähr da. Und in dieser Statistik in etwa da oben. In Afghanistan hat das Versprechen in diesem Ausmaß nicht stattgefunden wie in der arabischen Welt. Es konnte auch gar kein Versprechen geben. Das war ein Land, was seit Mitte der 1970er Jahren von dauernden Bürgerkrieg und Krügenbesatzungen verheert wurde. Das ist der große Unterschied zum arabischen Frühling. Das Versprechen, das ganz große Versprechen nach Teilhabe, nach Fortschritt, hat also in dieser gesamten Welt nicht stattgefunden und am wenigsten in Afghanistan. Und ich glaube, das, was Reinhard Schulte heute gesagt hat, das hat ihm noch viel dramatischer vor Augen geführt, dass eigentlich die Führung in Syrien die Bevölkerung gar nicht braucht. Und in Afghanistan braucht niemand die Bevölkerung. Und das ist einer der Hauptgründe, dass die Afghanen heute auf den Inseln Griechenlands sind und warten, bis sie weiterkommen, ohne Aussicht auf Erfolg. Oder diejenigen, die nach Europa gekommen sind, zu uns oder nach Deutschland, dass die unter miserablen Umständen, mentalen und miserablen Umständen leben müssen, weil für sie das Versprechen nicht da war, die Ausbildung nicht da war. Das ist eine ganz andere Kategorie als die Flüchtlinge aus dem Kriegsland Syrien oder aus den anderen Ländern. Es ist leider keine fröhliche Nachricht. Afghanistan ist eine Bombe, war es. In den 70er Jahren, in den 80er Jahren, das hat nie aufgehört, eine Bombe zu sein. Aber sehr wichtig ist für mich, dass man für sie für die Afghanen war das Versprechen der Taliban. Das war ein Versprechen. Und man sieht auch heute wieder, der Taliban kommt zurück. Was die liefern können, ist nichts anderes als eine extrem rigorosen Gesellschaft, keine Gesellschaftsform, sondern nur Religion. Auch das im Anschluss an dem, was Reinhard Schulze gesagt hat.